Wiener Gestapo hat geschafft. Sie haben vor allem durch Folterungen haben sie immer mehr Informationen bekommen und sie haben mit allen Mitteln geschafft. Zum Beispiel haben sie Leute wieder in ihre Häuser gebracht, haben sie in Schach gehalten mit der Maschinenpistole und haben dort auf Anrufe gewartet, die von Genossen hätten sollen eintreffen. Da zum Beispiel Miguel ging zum dritten Mal zum Telefonieren hinaus. Er war jetzt fest entschlossen, jeden Zweifel auszuräumen. Hol Amelia an den Apparat. Er bestand darauf. Carolina zögerte, einen Augenblick Stille. Dann sagte Amelia: Hallo? Ihre zarte Stimme zitterte. Ein Maschinengewehr in der Magengrube, eine Pistole an der Stirn. Du bist verhaftet worden, stimmt's? Sag es mir. Ja, ja. Hab Mut, eines Tages werden sie dafür bezahlen. Sembra, sei eine Frau, Amelia, hab Mut. Wir wussten, wie schwer es war, dieses Ja auszusprechen. Wir wussten, wie Gefangene behandelt wurden, die sich weigerten, ihr Spiel zu spielen. Das Spiel der Gestapo. Wir wussten, was Amelias Ja zur Folge haben würde. Dann das braune Haus. Das war das Haus, wo Gestapo die Folterungen durchgeführt hat. Das Haus in der Galle José Domingo Cañas, Konsulat Panamas zum Zeitpunkt des Staatsstreichs. Zwei Stockwerke, mehrere Eingänge, eine Holzplanke, ein Kastanienbaum und Büsche im Vorgarten. Ein großes Fachwerkhaus mit einem alten Ziegeldach. Wie ist sie, der Diener, der Gestapo in die Hände gefallen? Das kann bisher noch niemand sagen. Sie haben die Planke verstärkt, um zu verhindern, dass die Schreie nach draußen dringen und um neugierige Blicke abzuwehren. Tag und Nacht fuhren Fahrzeuge in die Garage hinein. Sie, die Männer in Schwarz, konnten kommen und gehen, wie sie wollten. Wenn Sie dieses Haus, ein x-beliebiges Büro, eine Arbeit wie jede andere verließen, fuhren Sie nach Hause in Ihre Wohnungen. Sie ließen stinkende menschliche Kreaturen zurück und fanden zu Hause ihre sauberen Kinder vor, eine Frau, einen Fernseher. Das Haus hatte nichts von einem Gefängnis und noch weniger etwas Geheimnisvolles an sich. In seinem Innern gab es einen normalen Alltag wie an jedem anderen Ort. Dann kommen die Schilderungen von den Folterungen. Die Aufzeichnungen sind von der Carmen Castillo zusammengetragen worden, eben im 76, 77 in Paris. Sie hat dort eine Genossin getroffen, die selber in dem braunen Haus gefoltert worden ist. Und die Genossin hat Notizen gemacht und in Gespräch mit den Carmen sind dann die Berichte entstanden. Es ist klar, dass es nicht einfach war für die Amelia, für die Genossin, nochmal die Vergangenheit, die schreckliche, aufzuarbeiten. Sie schreibt: Der Mann geht aus dem Raum, andere kommen herein. Amelia erkennt nur El Guatón Romo. Das war ein Cheffolterer. Sie haben der Dicke genannt. Sie ziehen mich aus, legen mich nackt auf die Pritsche, schnallen meine Handgelenke und meine gespreizten Beine an der Pritsche fest. Sie beginnen mir Stromstöße durch den Körper zu jagen. Als sie aufhören, sagt einer: So, jetzt weißt du, worum es geht. Beantworte die Fragen, sonst machen wir weiter. Heb den Finger, wenn du reden willst. Es ist schrecklich, aber es ist noch auszuhalten. Sie fangen von neuem an. Die Stöße sind diesmal länger, vor allem im Anus, in der Vagina, an den Brustwarzen. Sätze wie: Du bist die Geliebte von X. Los, antworte. Mit wem fickst du? Hure. Sag uns die Adressen und Namen von mir, Leuten. Amelia stammelt eine Antwort. Sie hat nichts vorbereitet. Man hat uns immer gesagt: Durchhalten, nichts sagen, nichts verraten, nicht einmal den eigenen Namen. Amelia lügt und die Unstimmigkeiten häufen sich. Die Widersprüche eines mit Hilfe von Elektroschocks erzwungenen Geständnisses werden ein paar Minuten später aufgedeckt. Amelia behauptet fest, dass sie nicht zu den Militanten gehört. Sie ist nichts weiter als eine persönliche Freundin von El Chico. Sie kennt niemanden, weiß nichts. Sie heben sie hoch, hängen sie an den Armen und Beinen an den Metallstäben über der unteren Pritsche auf. Wieder Stromstöße. Amelia verliert jedes Zeitgefühl, dämmert bei halbem Bewusstsein vor sich hin. Beharrlich fährt sie fort, Antworten zu erfinden. Die Dokumente hat mir ein gewisser Roberto gegeben. Sie lassen nicht locker, beschimpfen sie. Schließlich binden sie sie los, schleifen sie über den Fußboden. Hände betasten ihren fühllosen Körper, Finger in der Vagina, eine Vergewaltigung. El Guatón Romo fährt ihr mit einem Wedel über die Schamhaare. Das gefällt dir doch, du Hure, das gefällt dir doch. Sie heben sie hoch und als sie steht, von zwei Männern gehalten, während andere auf sie einschlagen, kippt sie vornüber. Aus der Vagina fließt Blut. Sie zwingen sie, sich anzuziehen. Die Grobheiten hören nicht auf. Amelia fragt, wie spät es ist. Es ist 8 Uhr morgens. Thank you. Ich war 5 Stunden auf der Parrilla, dem Grill. Ich bin zufrieden und stolz, dass ich durchgehalten habe. Es gab aber auch solche, die diese Folterungen nicht durchhalten konnten. La Flaca, das war eine Frau und die haben sie dann Verräterin genannt. Es war so, dass die Gestapo die Mir-Leute zusammen in eine Zelle reingepfercht hat. Und darunter hat es solche, die schlussendlich umgekippt sind. Und das hat natürlich erst recht eine belastende Situation geschaffen, weil die einen haben durchgehalten, die anderen haben nicht durchgehalten. Und da schreibt dann Carmen: An diesem Ort ist nichts unmöglich. La Flaca gehört in diesem Augenblick wieder zu uns, war wieder die alte, die verantwortliche Militante, der das gleiche Schicksal widerfuhr wie allen anderen. Manchmal verließ sie das Zimmer, um zu kollaborieren, so auch am nächsten Morgen, und wenn sie zurückkam, war es, als wäre nichts geschehen. Es verblasste, eine Unbekannte handelte draußen, nicht sie. Nachts wird La Flaca im Schlaf von Ungeheuern heimgesucht, tagsüber stopfen die Offiziere sie mit Beruhigungsmitteln voll. Sie hat keine Zähne mehr, ihr Haar fällt aus, sie hat nur noch Haut auf den Knochen. Es war schwer, sich an La Flacas gespaltenes Bewusstsein zu gewöhnen. Dieser Zustand dauert übrigens nicht lange. Anfangs nahm La Negra sie rückhaltlos in Schutz. Wir mussten sie in unsere Gruppe aufnehmen, wie eine der unseren behandeln, mussten versuchen, sie zurückzugewinnen, sie aus dem Sumpf herauszuziehen. Amelia versucht nicht, das zu verstehen. Sie achtet Luisas Hände, die La Flaca beruhigen, streicheln, Zärtlichkeit und Fürsorge. Die Beziehung zwischen Luisa und La Flaca bestand seit ihrer Kindheit. Wer weiß, wie sich die Wiederbegegnung in diesem Haus auf die beiden ausgewirkt hat. Amelia stellt Fragen, sie begnügt sich mit knappen Antworten. Sie urteilt nicht. Eines Tages fragt Amelia La Flaca: Wie konnte es so weit mit dir kommen? Was ist passiert? La Flaca antwortet: Ich kann es mir nicht erklären. In Curico habe ich auf einem Stuhl gesessen und Stromstöße bekommen. Es war lange nicht so stark wie auf der Parrilla, eben auf dem Grill, und ich habe sofort alle Genossen meines Regionalkomitees verraten. Danach bin ich zusammengebrochen, ich nahm mir vor, mich zu bremsen, aber es ging nicht. In Santiago haben sie mich nur einmal auf die Parrilla gelegt und ich bin sofort umgefallen. Wenn du einmal angefangen hast zu reden, kannst du nicht mehr aufhören, ihre Gier kennt keine Grenzen. Amelia: Aber beim Poroteo tust du da mehr, als sie von dir verlangen. La Flaca: Ich weiß, dass es keine Entschuldigung für mich gibt. Ich tue auch nicht so, als hätte ich eine. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Wenn ich in den Wagen steige und auf der Straße jemanden erkenne, dann packt mich ein unkontrollierbares Zittern und das merken sie. Sie reagieren sofort, sie nehmen die Genossen fest. Sie haben eben auch die Methoden angewendet, dass solche, die umgekippt sind, haben sie eben in Zivilautos gepackt und die Gestapo-Schmier sind hinten reingehockt und dann sind sie durch die Strasse durchgefahren, in die Quartiere, wo sie das Gefühl hatten, dass noch Militante wohnen. Und dann sind eben so Sachen passiert, wie La Flaca hier beschreibt, dass die Schmier natürlich wollen, dass die denunzieren, die demaskieren. Und bei De La Flocca war es schon so weit, dass sie eigentlich nur noch ein Zittern befallen hat. Und die Schmier hat einfach gewusst, dass da irgendjemand rum ist, was sie kennt. Die La Flocca hat dann im 76 einen Offizier von der DINA, von der Gestapo, geheiratet. Und sie lebt seitdem in Santiago in einer schöneren Wohnung. In einer schönen Wohnung im Stadtteil Providencia. Dann hat es aber auch von denen, die können wieder stehen, hat es dann immer wieder versucht, Widerstand zu leisten. Und da ist zum Beispiel so ein Beispiel. La Negra nähert sich den Aufsehen. Sie sagt laut und deutlich, sie müssen einen Arzt rufen, ich habe Trichomonaden. Einer, der sich langweilt, fragt, was ist denn das? La Negra verfällt in einen schulmeisterlichen Ton. Es ist eine äußerst ansteckende Geschlechtskrankheit. Die Männer bemerken sie nicht, aber sie geben sie an ihre Frauen weiter. Sie ist sehr gefährlich. Allein die Erwähnung dieser Krankheit genügt, um Panik zu erzeugen. Die Aufseher tuschen, es wird Alarm geschlagen. Eine Epidemie in dem Haus, einer murrt. Und wenn man mich zwingen sollte, ich fasse keine von diesen Schlampen mehr an. Ein anderer nörgelt. Ich bleibe lieber stehen, ich werde mich auf keinen Stuhl in diesem Zimmer mehr setzen. Cecilia greift den Trick schnell auf und ruft, ich habe auch Trichonomaden. Die Angst greift auf das Gesamt.
In Bern auch endlich zu ihrem Frauenhaus kommen.
Wie gross ist denn das Haus?
Noch nicht so lang. Das ist etwa anderthalb Monate leer.
Seit etwa anderthalb.
Erfahrung bringt das ja nichts. Für uns ist eine Hausbesetzung das einzige effektive politische Mittel. Für billigen Wohnraum zu kämpfen, Abbrüche zu verhindern und das profitorientierte Treiben der Spekulanten und der Baulobby an die Öffentlichkeit zu bringen. Dass sie Angst haben vor Häuserbesetzungen, zeigt sich an der Tatsache, dass sie jetzt anfangen, Abbruchobjekte erklärt, Obdachlose zu vermieten, mit Mietverträgen ohne jedes Mieterrecht. Und die Stadt unterstützt die Taktik mit ihrem Notwohnungssystem, indem sie solche Häuser übernimmt und unter den erwähnten Bedingungen untervermietet. So garantieren sie den Spekulanten, dass die Häuser am
Staatssekretär im Bundesministerium für Innere
vorsorgliche Verfügung wegen unlauterem Wettbewerb. Schon mehr als verdoppelt, nämlich 139. Das ist im Vergleich
der ETA-Betrieb ebenfalls in
Konferenz behauptet 80,1 MHz, es ist da ist Radio Lora auf 88,1 MHz. Frauen, sie verlangen, dass dort ein Frauenhaus eingerichtet wird. einen kurzen Bericht von Klaus. Der zweite Bericht geht um die NAGRA-Pressekonferenz, die heute Vormittag in Bern stattgefunden hat. Die NAGRA hat dort an dieser Pressekonferenz behauptet, die Lösung für die Lagerung von radioaktiven Abfällen für die Schweiz parat zu haben in absehbarer Zukunft. Und der letzte Bericht ist von Beat und handelt über die Zukunft der SBB in der Schweiz. Wir fangen an mit den Kurznachrichten. Wenn wir lieben. Und Boss 4, Korpskommandant I. Feldmann. Kniefall von. Nein, möchte ich kurz. 13.30 durch die Informationen. Ausland zeigt und ich möchte jetzt kurz etwas vorlesen vom Otto F. Walter, wo uns eine Grußadresse zugestellt
gebündet wird und dass ein italienischer Stützpunkt ein NATO-Stützpunkt ist, ist ja klar. Und macht man also traditionelle Bedrohungen. Eine Bedrohung. Das, wo jetzt in der letzten Woche auch Übungsplatz.
Konferenz geäussert hat. Investieren, eventuell auch demonstrieren. Ein Gesuch für am Anfang, in der Mitte und zum Abschluss von dem Verbi.
In der Nähe im WK-Raum oder in dem Raum, wo man am Schluss zurückkehrt und das Material wieder abgibt.
Filet an Mieter geben, unterstützt, wie wir Militär.
Nothilfe 126 Millionen Dollar enthalten. Unbeteiligte zu schützen, was natürlich bezeichnend ist, wenn man solche Richtlinien muss extra deklarieren. Dass die USA solche Massaker indirekt billigen, zeigt, dass der Bewilligungsausschuss vom US-Repräsentantenhaus hilft.
Che fai in rotta che non vanno più.